Nee, Wahlgesang geht anders, ne?
Oh Gott, das war Wahlgesang. Ich habe gedacht, du willst über Gorillas sprechen.
Gorillas im Nebel, die klangen auch ungefähr so.
Das war da auch ein Film, oder?
Ja, bestimmt. Das ist bestimmt auch eine Doku von Jane Goodall. Und ich dachte, du wolltest jetzt über Goodall sprechen, weil sie letzte Woche
die ist gestorben ist. Ne?
Ja, aber das ist ja überhaupt kein Podcast, in dem wir direkte Bezüge zur
Zeit?
Zur Gegenwart machen. Das geht doch nicht.
Nee, wir gehen nur zurück in die Gegenwart, wenn überhaupt.
Richtig. Ja.
Yes. Das waren zwei harte Hinweise auf das, was in diesem Podcast folgen wird, was total sinnlos ist, weil ich meine, ihr lest ja die Überschriften, bevor ihr so einen Podcast anklickt, nehme ich mal an. Deswegen wisst ihr ja schon, was wir heute hier tun werden. Und das machen wir jetzt auch. Genau das.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel, passend zu einem neuen Besprechungsteil, Aspekt, Moment einer Episode, einem Ausschnitt einer Minute, wenigen Sekunden, wenigen Augenblicken eines langen, immer länger werdenden Films. In der Retrospektive sind ja manche Dinge länger, als sie in der Vergangenheit, in der Gegenwart waren. Wir reden über Star Trek 4, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zurück in die Gegenwart oder Back to the Future, wie auf Englisch heißt. Auf dem Panel ja, heute. Genau.
Andreas Dom.
Und Sebastian Sonntag. Genau, wir sprechen über Star Trek 4. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn ihr irgendwie frisch zu diesem Podcast hinzugestoßen sein solltet, weil ihr uns entdeckt habt mit der dritten Staffel Strange New Worlds möglicherweise. Wir besprechen traditionell hier Star Trek 4, das schon seit einigen Teilen. Ich habe gar nicht geguckt. Ich glaube, es ist der 12. Teil, ne? Oder 13.?
Der 14.
Oh mein Gott, meine Herren. Ist der 14. Teil. Wo wir Star Trek 4, den Film, auseinandernehmen, Bild für Bild, mehr oder weniger, Stück für Stück. Es gibt viel zu besprechen. Ja. Und das wird ein weiteres Puzzlestück in diesem Werk. Obwohl, Andi, wir ja eigentlich festgestellt haben in der letzten Woche, dass wir dafür eigentlich gar keine Zeit mehr haben.
Wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr, weil wir wissen jetzt, dass Netflix, also ich weiß nicht, das ist auch schon wieder so ein Zeitbezug. Ne? Das ist für die Leute, die nur die Star Trek 4 Podcast hören. Ja. Ne? Für die ist das völlig uninteressant. Aber wir haben gelernt, dass Netflix tatsächlich Star Trek Prodigy vom Äther nimmt, aus dem Äther herauszieht, so wie man das halt macht. Ne?
Ja.
Genau. Und zwar schon bald. Und das heißt, wir müssen eigentlich Star Trek Prodigy schnell zu Ende besprechen, damit ihr das noch gucken könnt. Auf der anderen Seite hoffen wir, dass Star Trek Prodigy danach wieder irgendwo auftaucht, zum Beispiel bei Paramount Plus oder sowas. Wer weiß das schon so genau?
Wer weiß das schon so genau? Also es ist wirklich, das ist Prodigy hat ja schon eine wirklich bewegte Geschichte hinter sich. Es ist schon hier und da mal immer mal wieder verschwunden und wieder aufgetaucht. Also vielleicht taucht es auch wieder auf, aber es gibt ja, ich glaube, das ist zumindest der Rettungsanker, den wir haben, es gibt ja DVDs, ne? Also man kann das Ganze sich auf DVD anschauen. Das heißt, falls ihr jetzt über diesen Podcast stolpert, in 10 Jahren und sagt, auf Netflix ist es nicht mehr und Paramount Plus habe ich noch nie gehört, was ist das? Es gibt diese Serie auf Blu-ray, also kann man sich im Zweifel jetzt auch noch begleitend zu unserem Podcast zulegen. Und ihr spart ja unfassbar viel Geld, während ihr diesen Podcast hört. Der ist nämlich vollständig, ich will nicht sagen umsonst, aber zumindest kostenlos.
Oft ist er auch umsonst, ja.
Bald fängt ja auch die Weihnachtszeit wieder an. Genau, dann könnt ihr das Geld ja, was ihr quasi hier gewinnt, gewinnbringend einsetzen für eine Blu-ray. Aber noch haben wir ja die Möglichkeit, dann ab der nächsten Woche so der Plan über Star Trek Prodigy zu sprechen. Und dann müssten wir das auch noch gerade so hinbekommen, bevor Netflix das runternimmt und bevor es dann im Zweifel erstmal wieder eine Weile dauert, bis es irgendwo wieder auftaucht.
Ja, ich, wie gesagt, ich habe da Hoffnung und man kann ja es auch immer zwischendurch wieder auf obskuren Kanälen irgendwie gucken. Zum Beispiel bei Nickelodeon sind da irgendwelche irgendwelche Folgen online oder man haut sich ein VPN und guckt dann irgendwo im Ausland oder sowas. Das ist ja auch legal. Das heißt, wir werden da schon mal ein paar Tipps geben, wie man auf jeden Fall die aktuelle Folge gucken kann, jedes Mal, wenn wir es besprechen. Aber jetzt heute wollen wir was anderes besprechen, Sebastian.
Wir wollen über Star Trek 4 sprechen. Wir wollen da ansetzen, wo wir aufgehört haben, das letzte Mal. Wir wollen nach wie vor das Universum retten, die Menschheit retten, die Erde retten. Und das geht natürlich womit? Ja, mit Buckelwahlen, womit auch sonst.
Wir sagen die ganze Zeit, dass wir über Wale sprechen, ne? Das erzählen wir jetzt auch irgendwie schon seit keine Ahnung, 2 Jahren ungefähr. Wir sprechen wieder über Wale. Dabei sprechen wir ehrlicherweise fast nie über Wale. Die Wale sind nie zu sehen.
Das stimmt. Nein, es gab schon diese Szene, wo Spock in das Becken gesprungen ist. Ja. Und genau, da waren auch Wale schon auch zu sehen.
Da waren George und Gracie da, aber seitdem haben wir sie lange nicht mehr gesehen. Das ist bestimmt schon 10 Folgen her bei uns.
Je nachdem, wie weit wir kommen, also ich meine, wir werden, also relativ sicher werden wir zumindest über sie sprechen.
Ich glaube auch, wir werden kurz über sie sprechen, aber vielleicht docken wir noch mal in der letzten Folge an. Erinnerst du dich noch an irgendwas, was wir in der letzten Folge besprochen haben?
Ich glaube, mich zu erinnern, wo wir ungefähr aufgehört haben. Also wir waren im Restaurant und haben Pizza, also nicht gegessen, wir hätten fast Pizza gegessen, genau.
Genau, und Michelob getrunken. Mhm.
Genau, richtig. Und ich glaube, wir sind im Park geendet, kann das sein? Kirk steigt aus dem Auto und verschwindet im Park.
Nein.
Du siehst schon, ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig. Ich habe mich nämlich gefragt, ob wir schon mit Chekhov und Uhura im Atom-U-Boot gewesen sind.
Ja, auch das, da waren wir schon öfter jetzt. Also wir saßen mit Kirk und Jenny Taylor tatsächlich bei Pizza und Michelob, während Spock dann am Nebentisch als Ditzy Guy abgestempelt wurde.
Ja.
Also nachdem er gegangen war. Und deswegen sind wir da so eine Zeitreise durch die US-Unterhaltungsgeschichte gedrückt. Von Vaudeville über Lucy Ball bis
Lucy Ball, Buffet und sowas.
Ne? Ja. Und dann ging's runter in die dampfenden Eingeweide der vermeintlichen USS Enterprise, also der aka USS Ranger, ne? Also mit echten Navy-Beschriftungen, darüber haben wir gesprochen, doppelte Atomwarnzeichen, die Nebelmaschine.
Ja, genau.
Die mehr schauspielerisches Können hatte als Shatner. Und nebenbei haben wir da gelernt, was Mainsteam und Orgsteam wirklich sind und warum Chekhovs Suche nach dem Reaktor technisch gesehen gar nicht so Cock-Mammy ist, ne? Denke an die Cock-Mammy-Fisch-Story.
Aber da sind wir ja dann schon wieder im Auto im Park, oder?
Richtig. Und dann ist aber ja Kirk sogar schon wieder hochgebeamt und war schon wieder auf der Bounty und hat kurz mit Spock gesprochen.
Da waren wir auch schon. Ja.
Genau. Und dann hat Kirk nämlich Spock ja gesagt, hör mal, interessiert dich das nicht, dass hier das Universum und dass die Menschheit komplett...
You're half human und so, ne?
Genau. Und dann sind wir schließlich in diese große Identitätsdebatte um Spock eingetaucht. Ist dieser Post-Genesis-Spock noch derselbe? Dann haben wir Locke gegen Parfit antreten lassen, Hardware mit Software verglichen und festgestellt, also Spock ist auf jeden Fall kein abgeschlossenes Ich, sondern ein Prozess, so ein Wesen im ständigen Reboot.
Schön, das dockt ja auch an vieles an. Jetzt, wo du das so erzählst, erinnert mich auch wieder dunkel an das ein oder andere Gespräch, was wir geführt haben. Das ist schön, wenn Erinnerung zurückkommt. Das dockt ja auch so ein bisschen an das an, was wir in den letzten Folgen hier auch immer mal wieder besprochen haben in Strange New Worlds. Das ist ja gar nicht ganz schön.
Ja, Star Trek hat so Standardthemen, die man irgendwie über die Jahrzehnte immer wieder sehen kann. Aber ich würde sagen, wir gehen da jetzt genau weiter.
Wir waren in der Unterhaltung, Kirk, Spock, auf der Bounty und da haben wir aufgehört, oder was?
Genau, wir haben mit einem verträumten bzw. nachdenklichen Blick von Spock aufgehört, weil Kirk so aus dem Gespräch rausgegangen ist, ihn so beschimpfend quasi.
Ja. Ja, genau. Also, ich glaube, vielleicht zieht er sogar die Augenbrauen ein bisschen hoch, aber nicht so wie sonst.
Nee, genau. Er überlegt auch, ob da an den Worten irgendwas dran war, finde ich.
Und das wird ja dann auch später nochmal Thema sein. Quasi,
es wird nochmal Thema sein, genau. Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Chekhov und Uhura. Die sammeln weiterhin Photonen, Ja. Diesem piepsenden Gerät da. Ja. Also sie sitzen da vor und warten. So,
was
mehr oder weniger.
Übrigens ungefähr so aussieht wie ein Aufnahmegerät, was ich besitze.
Tatsächlich.
Ja, also habe ich letztens gedacht, als ich jetzt nochmal mir so ein paar Bilder angeschaut habe aus, also 2-3 Bilder vorgespult habe nochmal, die wir jetzt vielleicht besprechen werden, habe ich gedacht, eigentlich sieht das so ein bisschen aus wie so ein Aufnahmegerät.
Ich habe mir aber gedacht, das ist schon unpraktisch, dass dieses Gerät piepst, weil oben drüber, einen Meter über ihnen, läuft so ein Soldat mit Maschinengewehr über so eine Gitterbrücke.
Voll, ja, voll. Also das ist, ich habe das Gefühl, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ne, dass das irgendwie, weil die saßen auch schon mal da und haben gepiepst, oder? Es ist mega. Ja, genau. Und es dauert ja auch ewig, ne? Also es ist ja auch so, also naja, gut von mir aus, wenn man Photonen durch die Luft transportiert, ist das halt ein aufwendiger Prozess, aber jetzt sitzen die beiden da unten und piepsen und es dauert wirklich gefühlt ewig.
Ja, aber sie werden da tatsächlich von diesem Soldaten mit Maschinengewehr nicht entdeckt, der merkt gar nichts. Dafür merkt man aber auf der Enterprise-Brücke die Stromentnahme an Bord. Da sitzt nämlich da sitzen so zwei Typen.
Ja, aber was ist mit diesen zwei Typen eigentlich los?
Ja, weiß ich nicht. Die sitzen da vor diesem Radar-Dings.
Und starren da rein.
Genau, und plötzlich merken sie, oh Gott, wir haben eine Stromentnahme an Bord. So.
Und die bleiben ja auch da so sitzen, ne? Also ja, es gibt ja dann irgendwie gefühlt 15 später sitzen die immer noch so da, ja?
Ja, genau. Und diensthabender Offizier bekommt dann auch noch einen Anruf von seinem Chief, ja, der ihm auch nochmal sagt, ja, pass mal auf, wir haben eine Stromentnahme.
Auf einem der zwei Festnetztelefone, die in seiner Handreichweite sind. Also er kann mit dem rechten Arm kann er das eine bedienen und mit dem linken Arm das andere.
Ja, pass auf, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt.
Natürlich.
Würdest du erstmal denken, dass das hier auf der realen Brücke, also im realen Combat Information Center der USS Ranger gedreht worden ist?
Nee, dafür sehen wir da viel zu wenig von, habe ich so das Gefühl. Das wäre irgendwie, weiß ich nicht. Nee.
Also ich habe mal ein wenig recherchiert und dann, also ich habe keine klare Aussage darüber gefunden. Ja. Deswegen musste ich mir so ein paar Indizien angucken. Erstmal, dieses Bullauge, vor dem die da sitzen.
Ja.
Sie sitzen ja vor so einem riesigen, runden Dings.
So. Ja. Und es sieht auch so ein bisschen so aus, als, weiß ich nicht, hätte man gesagt, okay, weiß nicht, einer muss da jetzt reingucken. Ja, ist irgendwie blöd, wenn da nur einer reinguckt.
Ja, deswegen guckst du zu zweit.
Vielleicht kann ja noch jemand, kannst du dich da halt nochmal dazusetzen? Ja, aber da gibt's keinen Stuhl. Ja, vorne steht noch ein Hocker. Nimmst du dir den einfach? So. Und dann hat er sich mit dem Hocker daneben gehockt, ja. Und, also, es sieht hilarious aus, finde ich.
In einem Disney-Film wären die beiden auch der Comic Relief gewesen. Die beiden Typen.
Ja, auf jeden Fall.
Die werden immer wieder aufgetaucht. So.
Ja, und wenn es ein Mel Brooks-Film gewesen wäre, hätte mindestens einer von beiden geschielt.
Ja, richtig. Genau. Aber was denkst du, ist denn dieses Bullauge da, vor dem die sitzen?
Ein Radar, oder? Also es sieht aus wie ein Radar.
Richtig, das ist ein PPI-Radar-Repeater. Und zwar passt das exakt zum ANSPA-25-System, dem Standard-Radar-Repeater der USS Navy. Ja? Nicht der USS Navy, sondern der US Navy.
So. Okay. Ja, wer kennt es nicht? Ja.
Also PPI steht für Plan Position Indicator.
Ja.
Und
ist ein gutes Gerät.
Ja, also ich musste halt mich ein bisschen durchgoogeln im Endeffekt und dann findest du Handbücher der USS Ranger und die sagen, dass der ANSPA-25G der am häufigsten verwendete Indikator an Bord ist.
Ist der Standard. Also da geht auch nichts drüber, ja.
So, offensichtlich. Und das ist einsetzbar mit diversen Primärradaren. Das heißt wahrscheinlich auch mit dem Radar, das die da auf der USS Ranger haben.
Okay.
Mit dieser typischen runden CRT-Optik. Also das könnte schon tatsächlich so ein Ding gewesen sein, das die auf der USS Ranger hatten.
So. Ja, aber um rauszugucken und um sich anzugucken, was denn so in der Gegend für Objekte, also vermeintlich Schiffe oder vielleicht wenn es auch U-Boote unterwegs sein können, aber doch nicht um zu gucken, ob der Energiefluss im Reaktor gestört ist, oder?
Ja, also erstmal wollte ich sagen, sie können sich natürlich auch so ein Ding gekauft haben und daraus ein Studio gebaut haben, weil die restlichen Konsolen, die konnte ich nicht wirklich identifizieren.
Ja.
Grundsätzlich wäre so eine Radarstation in einem CIC tatsächlich auch so dunkel, muss man sagen, weil man den Kontrast für die Schirmarbeit an den Radarschirmen bräuchte. Aber es kann schon echt sein, könnte aber auch ein Studio sein, unklar. Es bleibt aber tatsächlich genau die Frage, die du gerade gestellt hast. Wieso bemerken die einen Stromabfluss, wenn die ein Testprogramm an einem Radarmodul fahren?
Ja. So. Ja, höchstens wenn, weiß ich nicht, wenn das Radargerät, aber sie starren ja auf den Bildschirm, ne? Und wir kriegen ja dann quasi im Schnittbild auch das zu sehen, mehr oder weniger, was da auf dem Bildschirm passiert. Also wenn das Radargerät jetzt irgendwie flackern würde oder irgendwo eine Lampe angeht, Energiezufuhr unausreichend oder was auch immer, aber das passiert ja nicht.
Exakt. Und ich, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob ein Atomkraftwerk so funktioniert, dass wenn du Photonen da rausziehst, dass dann das Licht flackert.
Das weiß ich auch nicht.
Das ist unklar auf jeden Fall. Ja. Anyway, in der Filmlogik merken sie jetzt, dass da irgendwas nicht stimmt. Inzwischen haben aber Chekhov und Uhura im Reaktorbereich genügend Photonen gesammelt und Uhura ruft dann nach einem Transport. Aber das Signal ist sehr schwach. Und dann gehen wir wieder zurück in diesen Raum und parallel bemerkt, bestätigt dann der Chief Commander der Enterprise den Stromausfall und der diensthabende Offizier ruft den kommandierenden Offizier an und meldet Eindringlinge an Bord. Also sie haben eine ganz klare Befehlskette hier.
Ne? Auf jeden Fall, ja. Wie die auf Eindringlinge gekommen sind, habe ich allerdings nicht so ganz verstanden, aber das war, wahrscheinlich gibt es nur eine Lösung für einen Abfall. Also sie haben die Systeme gecheckt, irgendwie alles super, alle Türen sind zu, Reaktor arbeitet, also kann es nur. Also ich hätte mal gerne die Working Theory gehört. Also zapft da jemand mit einem Schlauch jetzt gerade, also ne, also wie kommen die auf Eindringlinge und was denken die sich, was dieser Eindringling da gerade gemacht hat?
Das Problem ist, das passiert ja offscreen.
Ja,
also
genau.
Am Ende,
ja.
Was wir erleben ja im Prinzip nur, also das einzig Relevante, was wir da sehen, ist das Telefonat.
Ja, das ist richtig, genau.
Also, dass jemand einen Anruf bekommt und den dann einen weiteren Anruf tätigt. Das ist alles, was in diesem Raum Sinnvolles passiert.
Genau. Und was in diesem Anruf Thema ist, das wissen wir nicht. Das kann auch von Oma gewesen sein. Ja.
Richtig, genau. Also, die merken ja, dass irgendwas passiert, aber die können überhaupt keinen Schluss daraus ziehen. Die Schlüsse zieht tatsächlich der Chief und dieser diensthabende Offizier muss das einfach nur weitergeben.
Ja.
Nichts anderes passiert in dieser Szene.
Während diese beiden Typen halt immer noch auf dieses Radar starren. Ja.
Genau, ja, die müssen halt ihre Tests machen. Da. Die machen eigentlich was ganz anderes. Also eigentlich hatte diese Szene keine Bewandtnis. Deswegen glaube ich auch, dass sie, wahrscheinlich haben sie das dann doch auf der Ranger gedreht, weil das ging schneller, als so ein Studio aufzubauen.
Ja.
Wobei, schneller, das war denen auch egal. Wahrscheinlich haben sie ein Studio aufgebaut.
Ich wollte gerade sagen. Ach ja.
Okay. Uhura schafft es auf jeden Fall schließlich Kontakt mit Scotty aufzunehmen, aber da die Energie auf ein Minimum gesunken ist, muss er sie einzeln heraustransportieren. So, also er hat keine Energie auf der Bounty.
Genau, deswegen ist ja auch dieser ganze Bums hier mit der Energie und so weiter, ne, die beiden gerade besorgt haben. Wobei ich es bemerkenswert finde, dass bei schlechtem Empfang und Energieabfall es rauscht wie ein UKW-Radio. Ne? Also ich meine, selbst wir haben ja, also ich glaube, immer noch nicht alle Polizeibehörden, aber wir haben ja Digitalfunk oder halt auch sowas wie DAB+, ne, was ja halt nicht mehr rauscht. Aber
ja. Ja, wir merken das, wenn wir beide aufnehmen und eine schlechte Internetverbindung haben, dann hörst du mich mal kurz nicht.
Ja,
so.
Ja. Aber es rauscht nicht.
Es rauscht nicht, nee. Also entweder läuft's oder es läuft nicht. So.
Genau, an oder aus.
Gut, aber hast du gehört, was Scotty als allererstes sagt?
Bestimmt, aber sag's mir nochmal. Ich habe es nicht auswendig gelernt.
Er sagt, Les, I can hardly hear you.
Les.
Ja, da haben wir auch gefragt, warum sagt er Les? Hast du das schon mal gehört? Hast du dir das mal, kannst du dir das erklären?
Naja, more or less, mehr oder weniger, also weniger, also.
Nee, also, L-A-S-S.
Les. Okay. Nee, weiß ich nicht, kenne ich nicht.
Bist du mal in Schottland gewesen?
Nein, ich war auf der Insel war ich nur bisher, lass mich nicht lügen, in Oxford und in London, also quasi in der gleichen Gegend.
Exakt wie ich. Also ich war auch tatsächlich genau in Oxford und in London.
Ich glaube, es gibt noch viele schöne andere Orte auch im Norden dieses Landes oder eben, ne? Also Schottland würde ich mir gerne mal angucken. Aber
glaube ich, genau. Und wenn du jetzt mal zum Beispiel in Edinburgh oder Edinburgh, sagt man ja, ne? Edinburgh.
Bra.
Oder Glasgow gewesen wärst oder sowas, dann hättest du Les ständig gehört.
Okay.
Weil Les ist eine alte nordenglisch-schottische Bezeichnung für ein Mädchen oder eine junge Frau.
Aha.
Das ist das weibliche Gegenstück zu Lad. Are there some young lads? So sagt man öfter. So ein paar Jungs irgendwie, ne?
So. Okay, und ist das irgendwie despektierlich? Also ist das sowas?
Nein.
So, ist nicht Mädchen so kommen? Also,
nee, das ist nicht so, wie wenn ein deutscher älterer Mann sagen würde, ach komm Mädchen, ich höre ihn nicht.
Alles klar, ich verstehe, alles klar. Mhm.
Nee, das ist einfach ganz klassisch schottisch und offensichtlich auch in Nordengland und auch in Teilen Kanadas, ganz selbstverständlich. Ja. Und Scotty wird ja von James Doohan gespielt,
ja.
Der soll jetzt schottisch sein, aber James Doohan ist Kanadier.
Ah.
Das heißt, James Doohan hat zwar versucht, hier den schottischen Akzent immer wieder nachzumachen, macht das aber irgendwie mit einer kanadischen Brille und deswegen passt Les doppelt irgendwie ganz gut zu
dir. Also. Das ist ja witzig, okay, ja.
Also wenn jemand jetzt sagt, she's a good lass, dann meint er schlicht so, sie ist ein gutes, tüchtiges Mädchen. Ohne jede Abwertung, oft sogar mit Zuneigung oder Respekt oder sowas. Ne?
Ja, ja. Okay, verstanden. Eine Vokabel, die ich mir merken werde, ohne sie selbst zu benutzen.
Weißt du eigentlich, warum James Doohan den Scotty, also warum er überhaupt Schotte spielen sollte oder wollte?
Ist ja eine spannende Frage, ob er sollte oder wollte.
Er wollte wohl, hat er mehrfach gesagt.
Er wollte, okay. Nee, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht was damit zu tun hat, dass die Crew ja möglichst divers auch wirken sollte, ne? Und vielleicht.
Aber James Doohan ist kanadischer Ire, also er hätte ja auch einen Iren spielen können.
Ach so, oh, ja, das stimmt. Nee, keine Ahnung. Wollen wir ein Mysterium draus machen oder willst du mir die Antwort verraten? Oder beides?
Ich kann dir jetzt mal die Antwort noch verraten.
Ja.
Der hatte während des Zweiten Weltkriegs ja in der Royal Canadian Artillery gedient. Mhm. Der hat ja auch unter anderem dann irgendwo zwei Finger verloren, dann während des Zweiten Weltkriegs. Ne? Mhm. Und da hat er auch mit schottischen Regimentern zusammengearbeitet und ihren Dialekt übernommen. Das heißt, der hat tatsächlich auch diesen Dialekt immer wieder gehabt.
Ach, witzig. Das heißt, er kann das wirklich, ja?
Genau. Und in Interviews hat er dann erzählt, dass er sich für den Akzent auch in der Rolle entschieden hat, weil die Schotten die besten Ingenieure der Welt seien.
Geil, okay. Ja, das ist eine schöne Geschichte.
Voll. So. Und das sieht man dann auch, dass das Wort zieht sich tatsächlich wie so ein roter Faden durch Doohans Darstellung von Scotty, also selbst in TOS. Wenn man dann mal ein bisschen recherchiert, er sagt zum Beispiel zu in Trouble with Tribbles, nennt er Uhura auch Lass.
Ah, okay, alles klar.
Und das wäre auch fast noch ein Mysterium. Wen nennt er denn in TNG Lass? Nicht als Mysterium. Du musst jetzt nicht irgendwie einen Bumper spielen oder sowas, aber.
Ich war kurz davor.
Wen nennt er in TNG Lass?
Beverly.
Nein.
Okay, so viele Möglichkeiten gibt's ja am Ende nicht, ne? Also wenn's. Obwohl, ich überlege gerade, wer denn damit zurechtkäme, weil Beverly würde es im Zweifel ja vielleicht noch verkraften können, ja.
Also es ist, wie gesagt, es ist nicht despektierlich gemeint.
Ja, gut.
Er sagt wörtlich in Relics, sagt er, oh, fine lass.
Fine, okay. Mhm. Mhm. Ja, ich kann jetzt einfach mal raten und alle weiblichen Crewmitglieder durchgehen und würde mal bei Troy anfangen.
Mhm. Nee,
nein?
Die war's nicht.
Die war's nicht. Ach, interessant. Geinen, war die dabei? Nein, kann nicht sein.
Nee, also weiß ich nicht, ob die bei Relics dabei war, weiß ich nicht mehr genau, aber die war es auch nicht. Dicker wäre mein Tipp.
Dicker?
Dicker.
Also Bodyshaming jetzt hier, Dicker oder was?
Ja, vielleicht.
Wer war denn da? Also keiner aus dem Hauptcast dann offensichtlich.
Doch, aus dem Hauptcast. In jeder Folge dabei.
In jeder Folge dabei? Mhm. Riker? Ich bin irritiert.
Nein.
Es gab doch nur
diese. Dicker als Riker. Dicker als Riker, in jeder Folge dabei. A fine lass.
Spot. Ist nicht in jeder Folge dabei. Die Enterprise.
Richtig, die Enterprise. Genau. Scotty sagt in Relics.
Und hör auf, meine schöne Enterprise D dick zu nennen. Kein Body-Shaming für Schiffe.
Das ist ein Star Trek-Zitat. Also was soll ich tun? So.
Okay.
Die dicke Enterprise. Ja.
Mann, ey.
So. Schön. Okay. Also, Chekov schickt Uhura jetzt zuerst mit dem Sammler, weil, wie gesagt, Scotty kann nur eine beamen. Uhura wird dann auch sicher mit diesem Kollektor hinaustransportiert, aber aufgrund von Strahlung schlägt Chekovs Beam-Out-Befehl dann fehl. Und als schließlich dann auch Soldaten im Reaktorbereich zusammenkommen, wird er entdeckt und gefangen.
Ja. So. Nicht mit dem, ohne den Satz noch zu sagen, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Meistens, wenn jemand diesen Satz sagt, funktioniert es mit dem Beamen dann noch, ne?
Ja, genau.
Aber
hier nicht.
Fall
hier wird,
ja.
Genau, hier wird es mal gebrochen, diese Filmlogik. Und ich finde, das ist nochmal ein guter Moment, um gerade nochmal zu gucken, wie eigentlich die US-amerikanisch-sowjetischen Verbindungen zu der Zeit sind.
Richtig? Das war jetzt ein super Moment.
Ja. Ich
da, also man könnte auch darüber sprechen, während das Wort Ruski oder Ruski fällt, ne?
Ja, aber ich finde, jetzt können wir mal im Vorhinein schon mal gucken. Also hier wird hier gerade von den Amerikanern jemand auf einem US-Flugzeugträger festgenommen, der Pavel Tschekhov heißt und einen sowjetischen Akzent hat. Sagen wir mal so. Ne?
Ja.
Also, der Film soll laut Zeitung, ich wiederhole das nochmal, das hatten wir irgendwann in Folge 3 oder so. Der Film soll laut Zeitung rund um die Geneva Summit spielen, also Mitte November 1985.
Ja.
Denn die Geneva Summits waren am 19. und 20. November 1985. So.
Mhm.
Also, stell dir vor, wir setzen mal die Uhr zurück zu Mitte November 1985. Die ganze Welt hält den Atem an. Ronald Reagan und Michael Gorbatschow treffen sich in Genf. In Villa Fleur d'Eau, im sowjetischen Missionshaus, im Konferenzzentrum. Und ihr erstes großes Gipfeltreffen. In den Tagen davor brodelt die Spannung, mhm, weil Rüstungsdebatte zwischen Ost und West ist auf einem absoluten Höhepunkt. Reagan drängt auf seine Strategic Defense Initiative, mhm, ne? Also das Star Wars Projekt. Ne? Der sagt zwar, das ist ein reiner Schutzschirm. Gorbatschow sagt, naja, ehrlicherweise wollt ihr den Weltraum militarisieren, ne?
Ja.
Und das ist schon eine Bedrohung für die Sowjetunion. So.
Mhm.
Gleichzeitig gibt es aber auch diplomatische Untertöne, weil beide Seiten wissen, so ein konstruktives Bild erzählt jetzt mehr als harte Ergebnisse und deswegen wollen sie diesen Gipfel machen und wollen tatsächlich irgendwie zusammensitzen und wollen einfach nur ein Bild in die Welt schicken von, ey, wir können auch miteinander reden, ganz normal. So, ne?
Was ja schon auf jeden Fall mal bemerkenswert ist.
Genau, also der Kalte Krieg ist nicht erstarrt, aber er ist im Wandel. Das soll so ein bisschen die Botschaft sein. Mhm. Also wir reden jetzt miteinander. Und in den Medien kursieren dann Berichte über mögliche Abrüstungsangebote, über Kulturaustausch, aber auch über Atomwaffen, die man nicht einfach ignorieren kann. Ne, so.
Ja.
Also der Druck auf die Politiker ist da an der Stelle enorm. So. Und jetzt fassen wir nochmal zusammen, Redundanz und so. Ne?
Ja.
Wir befinden uns mitten in der heißesten Phase der sogenannten zweiten Kälte, also der erneuten Zuspitzung des Kalten Kriegs, nachdem in den 70ern Entspannungspolitik auch mal verpufft war.
Mhm.
Aber es ist halt Reagan. Die USA unter Reagan haben gerade das Rüstungsbudget verdoppelt. Sie haben Pershing-2-Raketen in Europa stationiert. Und im Fernsehen, und das ist wieder ein anderer Aspekt, läuft regelmäßig Werbung für den Nuclear Freeze-Protest. Kennst du den?
Den Nuclear Freeze-Protest.
Nee.
Erzähl mal.
Während Reagan und Gorbatschow in Genf an Formulierungen für Abrüstungsverhandlungen feilen, brodelt es auf den Straßen Amerikas, weil es da die sogenannte Nuclear Freeze-Bewegung gibt, eine der größten Friedensinitiativen der US-Geschichte.
Mhm.
Die hat ihren Höhepunkt an der Stelle erreicht. Die fordert, dass die USA und die Sowjetunion sofort alle atomaren Tests, die Entwicklung und die Stationierung neuer Nuklearwaffen einfrieren. Also
Freeze. Deswegen, so. Alles klar. Ja, ja, ergibt Sinn.
Genau, das Ganze begann Anfang der 80er als lokale Bürgerinitiative in Massachusetts, getragen davon Lehrern, Kirchenleute, Ärztinnen, sogar ein paar republikanische Bürgermeisterinnen.
Mhm.
Aber schon 82 marschierten in New York City mehr als 1 Million Menschen durch Manhattan.
Krass.
Die größte politische Demonstration, die die USA bis dahin je gesehen hatte. Und dann mit Transparenten wie Freeze the Arms Race, Fund Human Needs. Und über allem schwebte halt die Angst, dass ein Funke in Europa, also jetzt in Deutschland, in Polen, in der Ostsee, einen globalen Atomkrieg auslösen könnte.
Ja klar, und das ist halt, ne, das ist ja, ich meine, da brauchen wir jetzt in dieser Zeit nicht drüber zu reden, wo schon wieder Leute mit solchen Ketten rasseln, ne? Aber es ist, Gott sei Dank, glaube ich, haben das mittlerweile so alle halbwegs auf dem Schirm. Man weiß es ja nie so genau, aber es ist halt der Untergang der Welt, so wie wir sie kennen, ne?
Zumindest unserer Zivilisation,
ja.
Genau. Ja. Reagans Regierung hat den Protest aber als naiv beschrieben oder teilweise sogar sowjetisch inspiriert,
ja,
gesagt. Und das war halt so ein bisschen das Problem, dass die Regierung das nicht ernst genommen hat, aber die Bevölkerung war erschöpft vom jahrzehntelangen Wettrüsten und du hast es in der Popkultur gesehen, also in der New York Times stand was. Sting hat Russian Love the Children 2 gesungen. Mhm, ne?
Ja.
Genesis hat Land of Confusion veröffentlicht.
Ja.
The Day After lief im Kino. Das ist ein Film, der das nukleare Inferno so realistisch zeigt, dass selbst Reagan danach gesagt hat, zum ersten Mal habe ich verstanden, was ein Atomkrieg wirklich bedeutet.
Krass. Ja, es ist ein ganz schlimmer Film. Ja.
Ja, also das ist es ist krass, ne? Die Bevölkerung in den USA hat genug vom Kalten Krieg, die Regierung ist aber konservativ und durchsetzt von Falken und gleichzeitig sitzt in Moskau dann ein neuer Hoffnungsträger, nämlich Michail Gorbatschow.
Ja.
54 Jahre, jung, charismatisch, reformbereit.
Ne? Mhm.
Das ist alles ein ganz, ganz komisches Pulverfass, ne? Und ja, für die Falken im Pentagon sind die Russen halt immer noch der Feind.
Mhm.
Also die Atmosphäre zwischen Washington und Moskau war völlig elektrisiert und man hat das Gefühl, so ein einziger Funken hätten gereicht, um die fragile Entspannung, die es dann irgendwie gab, auch wieder zu sprengen. Mhm. Und genau in dieser Stimmung spielt ja Star Trek 4.
Mhm, genau.
Und dann kommt ein sowjetischer Offizier in Uniform mit russischem Akzent, läuft auf einem US-amerikanisch atomar bewaffneten Flugzeugträger rum und fragt nach dem Nuclear Vessel.
Wobei das mit Uniform möchte ich kurz ein bisschen einschränken, weil er hat ja so ein Kunstleder Ganzkörper Overall, also eine Hose und so eine Jacke an. Ne?
Ja, aber er hat einen Dienstausweis dabei.
Ne? Er hat einen Dienstausweis dabei. Absolut, das stimmt. Das ist natürlich alles nicht so ganz so günstig, aber ich finde, er sieht so eher so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Indiana Jones hat sich schick gemacht aus oder so.
Stimmt. Ja. Oder tatsächlich irgendwie so ein Westernheld oder sowas.
Stimmt, ja, genau.
Aber wir können mal so ein Gedankenexperiment starten. Also hätte sich 85 so ein Vorfall in der Realität ereignet, was wäre passiert?
Ja, wahrscheinlich relativ genau das, was da jetzt auch gerade passiert. Nämlich mit grober Waffengewalt wird diese Person schnellstmöglich festgesetzt. Und zwar wäre sie wahrscheinlich ordentlich festgesetzt worden. Und wahrscheinlich auch ordentlicher als das, was uns jetzt gleich in diesem Film hier gezeigt wird.
Ich glaube aber, wenn ein russischer Soldat oder Spion auf einem amerikanischen Flugzeugträger gefasst werden würde,
ja,
dann hätte das internationale Folgen gehabt. Also Pentagon Alarmbereitschaft, State Department startet eine Krisenkommunikation mit Moskau.
Ja, auf jeden
Jede
Fall.
Jede Nachrichtensendung des Landes hätte minutenweise spekuliert, ob der Mann über nukleare Systeme spionieren wollte.
Und was herausgefunden hat, möglicherweise ja, schon und so, ne? Also definitiv, aber das erfahren wir ja nicht, weil so weit kommen wir ja eigentlich gar nicht. Ne? Also das wäre ja quasi erst der nächste Schritt mehr oder weniger gewesen.
Nee, aber man muss ja wirklich weiterdenken. Also wie das dann weitergegangen wäre, keine Ahnung. Gorbatschow hätte vermutlich persönlich beim US-Botschafter protestiert. New York Times hätte zwei Tage später eine Schlagzeile gedruckt wie Russian Agent Seized on US Carrier. White House confirms no nuclear leak.
Ja klar, also wenn du dieses Gedankenspiel jetzt weiterspielen willst, das wäre natürlich, das hätte in ein Worst-Case-Szenario münden können, auf jeden Fall, klar. Ja.
Aber ich finde, deswegen kann man das mal so festhalten. Der Film spielt das ja auf brillante Weise durch, nämlich als Farce. So, Chekhov wird festgenommen, wird gefragt, ob er Russe sei und sagt, nein, ich bin aus der United Federation of Planets.
Ja. Ne?
Und die Navy-Leute sagen, okay, wow. Also wir lachen darüber. 85 wäre das ein diplomatischer Notfall gewesen, aber der Film läuft ja im Jahr 86.
Stimmt, so. Ja.
Und der Film zeigt im Jahr 86, dass ein russischer Offizier ungehindert durch ein Symbol amerikanischer Atommacht läuft.
Ja, das ist schon krass, ja.
Also wir jetzt heute können ja sagen, ja gut, okay, das ist ja alles fiktiv und was auch immer, aber das ist ja eine Worst-Case-Vorstellung, was hier gerade passiert.
Absolut. Du hast völlig recht. Und gerade in der Zeit ist es ja, also eigentlich ist es ja, also es ist ja eine Szene, die auch so ein bisschen was Comedy-haftes hat. Das macht es nochmal ein bisschen stranger, ne? Aber eigentlich ist es halt ein Worst-Case-Szenario für diese Zeit.
Ja, und gleichzeitig damit, dass sie es so halt brechen mit dieser Comedy-Ansicht, ist es irgendwie sowas wie kulturelle Abrüstung. Weil im Endeffekt Star Trek uns hier sagt, naja, aber kannst schon Vertrauen haben, dass es alles nicht so schlimm ist.
Ja.
Irgendwie.
Ja.
Also Reagan und Gorbatschow reden in Genf über Vertrauen und Star Trek zeigt uns hier, dass Vertrauen funktioniert irgendwie. Weiß ich nicht.
Es ist auf jeden Fall spannend, dass sie es hier brechen, ne? Also dass es wirklich, am Ende brechen sie es ja nicht nur mit Comedy, sondern sie zeigen ja eigentlich auch die amerikanische Seite als eher als unfähig, ne? Also die sind ja eigentlich diejenigen, also die sagen halt irgendwie sowas wie, das ist vielleicht ein Russe, aber der scheint irgendwie nicht so ganz sauber zu genau, sein.
Ist ein Retard.
Genau. Aber gleichzeitig nehmen sie ihn ja irgendwie nicht so richtig ernst und lassen ihn vor allen Dingen ja auch sofort wieder entkommen. Das heißt, da wird uns ja wirklich US-amerikanische Inkompetenz auf einem Flugzeugträger gezeigt. Ja.
Voll. Also, das Verhör ist ja so, die setzen ihn dahin,
ja,
lesen seinen Dienstausweis vor und legen seine Waffe und seinen Kommunikator
neben ihn
vor ihm.
Ja, voll.
Und der wiederholt dann einfach die Wahrheit. Also der erzählt irgendwie, dass er Kommandant der Sternflotte ist, gibt seinen Rang und seine Seriennummer an und die sagen dann natürlich, ja, okay, also klar ist das ein Russe, aber das ist schon ein bisschen badabada, ne? So. Und während die da dieses Nebengespräch führen, nimmt er sich seinen Phaser und zielt auf den Ermittler.
So, das ist der erste Skandal, ne? Also das muss man festhalten, das ist der erste Skandal. So.
Ja, und sagt dann, pass mal auf, leg dich am Boden, ansonsten muss ich dich betäuben. So. Und dann sagt der Ermittler, ja, mach doch. So. Und dann will Chekhov das machen, aber der Phaser versagt. Schade. Ja.
Was vermutlich was mit der Strahlung zu tun hat.
Must be the radiation.
Genau. Und das wird wahrscheinlich vorher der Typ gecheckt haben. Nehme ich mal an, sonst hätte er sich nicht mit so viel Selbstbewusstsein dahinstellen können. Ne?
Weiß ich nicht. Der weiß ja gar nicht so richtig, was das ist.
Aber wahrscheinlich hat er mal auf den Knopf gedrückt.
Wir müssen aber auch mal denken, dass der Film hier an dieser Stelle so ein bisschen unkonzentriert wird. Weil was passiert dann? Chekhov wirft dann den Phaser dem Ermittler zu und läuft weg.
Durch eine offene Tür!
Okay, durch eine offene Tür, das ist erstmal problematisch.
Ja.
Aber die haben da jetzt einen Phaser und einen Kommunikator. Das ist selbst nach Sternenflottenmaßstäben richtig problematisch.
Das stimmt allerdings.
Das fällt unter das, was man temporale Verschmutzung nennen könnte. Also Zukunftstechnik, die in einer Zeitlinie landet, in der sie nie existieren dürfte.
Definitiv, ja.
Das ist basically die Story von Star Trek Enterprise. Ja. Stimmt. Das ist das Grundprinzip des temporalen Kalten Kriegs, also wo verschiedene Fraktionen aus der Zukunft die Vergangenheit manipulieren, indem sie eben eine Technologie hinbringen. So wie Carpenter Street ist da ein Beispiel. Sind die Reptilianer entwickeln im 21. Jahrhundert mit fremder Technologie eine Biowaffe?
Ja.
Also das ist exakt das Szenario, vor dem die spätere temporale Direktive warnt, weil so ein winziger Technologievorsprung ganze Zivilisationen aus dem Takt bringen kann. Und was machen sie hier? Ein sowjetisch klingender Offizier verliert auf einem amerikanischen Atomträger einen Phaser, also im Grunde eine portable Energiewaffe mit Reaktorzelle. Wenn die Navy dieses Ding findet, dann ist das der Sportseimernach aus Zurück in die Zukunft 2. Nur mit Strahlenwaffe statt Baseballstatistik.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen, wenn sie es dann verstehen. Also wenn sie verstehen, was da drin passiert. Ne? Auch das wiederum hätte das Potenzial, wenn wir jetzt nochmal dein Bild hier aufmachen, diesen Kalten Krieg in eine andere Richtung zu drehen.
Ja, eben. Also das wäre so, der Kalte Krieg wäre sofort vorbei. Jetzt stellen wir mal vor, die hätten einen Phaser.
Ja, so. Oder 1000.
Ja, eben. Also wenn sie einen haben, haben sie auch relativ schnell 1000. Ja. Oder vielleicht auch einen großen Phaser auf irgendeinem, keine Ahnung, Flugzeug oder so.
Ja. Ja, also. Ist schwierig. Absolut. Ja. Naja, und er lässt ja noch mehr da rumliegen, ne? Also.
Ein Kommunikator ist auch noch da.
Ja. Genau. Ja.
Gut, Kommunikationsgeräte haben die auch und wahrscheinlich werden sie da sogar weniger mit anfangen können im Endeffekt. Ja, aber ist schon auf jeden Fall, ich finde, der Film missachtet das hier so ein bisschen.
Ja, ich finde, der Film wird sowieso ein bisschen sloppy hier irgendwie in den nächsten Minuten. Also bis hierhin, finde ich, kann man das ja schon alles doch durchaus ernst nehmen, was in dem Film passiert. Also
ja, und Kirk hatte ja sogar mal gesagt, achtet bitte drauf, dass ihr hier, ne, also wir sind in der falschen Zeit unterwegs.
Ja, genau. Und er ist ja auch selber so einigermaßen verhältnismäßig vorsichtig, was ja sich dann auch dann deutlich ändert demnächst.
Ja. So, aber Chekhov versucht jetzt erstmal der Gefangenschaft zu entkommen. Übrigens auch da extrem witzig, dass er da durch die Gänge läuft, alle anderen aber völlig entspannt da entlang gehen und ihn nicht versuchen festzuhalten.
Ja, es ist wirklich auch bemerkenswert, also mal abgesehen davon, dass sie nicht versuchen, ihn aufzuhalten, weil die brüllen ja da durch die Gänge, hier Häftling entkommen, ich weiß nicht mehr genau, was sie rufen, aber sie machen klar, dass hier jemand verfolgt wird und dass jemand flieht und es läuft jemand durch die Gänge auf einem Militärschiff. Und niemand tut irgendwas. Erstens, zweitens gehen die aber auch ganz normal weiter. Die drehen sich nicht um, gucken nicht nach rechts oder links, sondern die gehen auch wieder wie NPCs einfach weiter und machen das, was sie immer machen. So, ne?
Ja, exakt.
Ja.
Erst als die Soldaten kommen, legen sie dann alle auf den Boden, selbst auf dem Hangardeck, ne? So.
Genau, da macht auch keiner was, aber da könnte man jetzt sagen, okay, Befugnisse, was auch immer, da kommt jetzt irgendwie so eine Truppe mit Maschinengewehren, da wissen wir, was wir machen, wenn die kommen, dann legen wir uns auf den Boden, Standardverhalten oder sowas. Finde ich, das kann man noch also halbwegs nachvollziehen, aber wäre natürlich auch praktisch gewesen, wenn einer der Jungs, bevor sie ihn auf den Boden gelegt hätte, noch irgendwie Chekhov kurz ein Bein gestellt hätte oder so.
Ne? Ja, genau. Also der hat ja auch offensichtlich keine Waffe in der Hand.
Ja. Mehr,
ne? So. Ja, Anyway, er flüchtet und kurz bevor er die Enterprise verlassen kann, fällt er dann von irgendeinem Vorsprung auf ein Plateau und wird verletzt. So.
Schwer.
Ja, die Marines, die Checker verfolgen, rufen dann nach einem Sanitäter.
Hm.
Damit verlassen wir Chekhov und Spoiler, wir sehen ihn auch in dieser heutigen Besprechung nicht mehr wieder.
Okay, ich habe deutlich zu viel geguckt für diese Folge, offensichtlich.
auf der Bounty sucht Uhura verzweifelt nach Chekhovs Spuren.
Mhm.
Da kommt dann Kirk auf die Brücke und fragt, ob sie was gefunden hat und Uhura hadert mit sich und sagt, ah, verdammt, ich hätte Chekhov niemals zurücklassen sollen. So. Wo ich dann denke, also Less.
Ja.
Du hattest nicht wirklich eine Chance, ehrlich gesagt. Ne?
Ja.
Also einen mussten sie beamen und naja, dann bist du halt zuerst mit dem Collector.
Ja, was ja auch irgendwie Sinn ergibt, ist, ne, also der Collector sollte an Bord, das wäre schon ganz praktisch für die ganze Mission, ne? Also das war schon die richtige Entscheidung und wer jetzt geht, naja, mein Gott, ja, dann ja. Ist halt dumm gelaufen.
Ja, sie haben nicht so, also gute Frage. Wer hätte zuerst gehen sollen? Uhura würde besser in diese Welt passen, irgendwie,
ja.
als amerikanische Frau, beziehungsweise, ja, Nyota Uhura soll wahrscheinlich irgendwie dann doch aus Afrika kommen, ne?
Ja.
Wie wir in Strange New Worlds erleben. Aber sie spricht ja Englisch irgendwie,
ja.
Also das hätte noch einigermaßen funktioniert.
Wäre auf jeden Fall nicht so verdächtig gewesen wie jemand mit dem Akzent, den Chekhov hat. Ne?
Ja, der Akzent, der natürlich eigentlich auch in Universalübersetzerzeit völliger Quatsch ist. Aber wollen wir jetzt mal gar nicht dieses Fass aufmachen.
Nein.
Aber Chekhov hat halt keine Uniform angehabt. Uhura hat eine Uniform an. Deswegen ist vielleicht doch wieder gut, den mit der direkten Uniform erstmal wegzubeamen. Weiß ich nicht.
Und wahrscheinlich hat Chekhov am Ende nur irgendwie nett sein wollen. Ladies first, whatever.
Das war wahrscheinlich der Plan,
ja. Genau.
Ja. Auf jeden Fall, der zuerst beamt, muss den Collector mitnehmen, das haben sie auch gemacht.
Ja.
Deswegen sagt Kirk ihr, ja, sie hat jetzt getan, was nötig gewesen sei und sie soll jetzt weitersuchen.
Du findest ihn schon, ne? Also genau. Einfühlsam, wie er ist, du findest ihn schon und dann ist er auch schon im nächsten Moment irgendwie bei einem ganz anderen Thema und sucht einen Knopf.
Es ist so geil, wie geil er auf diesen Knopf drückt, oder?
Ja, das ist echt.
Mit diesem Finger, den er erst hochhebt und dann so ring, also so irgendwie gefühlt noch ein paar Mal kreiseln lässt, damit er dann auf den Knopf drücken kann.
Ich hab mich da auch echt in der Szene gefragt, ist es Kirk, der hier irgendwie, weiß ich nicht, gezeigt werden soll, als wäre nicht so ganz bei der Sache, oder ist Shatner da nicht so ganz bei der Sache gewesen und dann, weiß ich nicht, ja, was auch immer, findest du schon?
Shatner hat sich daran erinnert, dass das, ja ein, das soll ja ein klingonisches Schiff sein. Da hat sich Shatner kurz daran erinnert. Ich kann die Knöpfe hier nicht einfach so finden. Ich muss dann immer neu suchen.
Das war vielleicht bemerkenswert.
Ja. Okay, also er drückt dann irgendwann tatsächlich diesen Knopf und kontaktiert damit Scotty und bittet um einen Fortschrittsbericht über die Rekristallisation. Das machen die gerade, Scotty und Spock.
Ja.
Ich habe das Gefühl, die machen das händisch. Also, Spock sitzt da vor diesem, also steht da vor diesem Bildschirm, auf dem zwei Kristalle zu sehen sind.
Ja.
Und der macht da irgendwas mit seinen Händen, aber ich weiß nicht genau, was er da tut.
Das ist mir auch relativ unklar. Ja, aber gut.
Gut.
Es dauert auf jeden Fall, es dauert noch.
Ja, genau. Also Scotty sagt, dass es bis weit in den nächsten Tag hinein dauern wird. Und Kirk sagt, na, es ist nicht gut genug, der soll es beschleunigen. Ich habe dann schon gedacht, da kommt wieder ein typisches, naja gut, ich mach's in 2 Stunden.
Ja.
Aber Scotty erkennt es nur an und murmelt Spock dann zu, wie Kirk ein bisschen verärgert ist. Und auch das sagt er übrigens wieder in einer wunderbaren Art des Schottisch-Amerikanischen.
Mhm.
Hast du drauf geachtet, was er genau sagt?
Nee.
Kirk sei in a wee bit of a snit.
Aha.
Ich muss ja solche Sätze, ich verstehe die ja nicht, deswegen muss ich dann immer kurz mal googeln, was das überhaupt sein soll.
Ich habe das einfach mal so hingenommen, weil Spock ja irgendwas antwortet mit, erzähl mir was Neues darüber, dass Kirk irgendwie emotional ist oder sowas, aber den Satz selber habe ich tatsächlich nicht, aber erzähl mal, was ist eine schottische Redewendung oder was?
In a wee bit of a snit, nee, nicht so richtig, das ist schottisch-amerikanisch, das ist ganz schön. Also wörtlich übersetzt heißt es ein klein bisschen in Rage oder umgangssprachlich ein bisschen stinkig. So.
Mhm.
Das wee bit ist typisch schottisch.
Mhm.
Wee bedeutet schlicht klein.
Aha.
Und wird im Dialekt fast inflationär benutzt. Also die sagen ständig wee. Eine Freundin von mir war letztens in Schottland und die hat mir das nochmal bestätigt, ne? Also, dass die Schotten ununterbrochen Wee sagen. Also Wee Dram, ein kleiner Whisky, ne? So, also Wee ist so ein wirklich inflationär benutztes schottisches Wort. Witzig. Steht dafür klein.
Okay, witzig.
Snit hingegen ist ein älteres amerikanisches Slangwort für gereizte, nervöse oder beleidigte Stimmung. Also,
okay.
Zusammen ergibt das dann quasi, der Captain ist ein klein bisschen genervt, leicht in Schnappatmung, noch nicht auf Warp 9. So, ne? Aber etymologisch ist Snit so ein schönes Beispiel für spontanen Slang des 20. Jahrhunderts. Also laut Merriam-Webster und Oxford English Dictionary taucht das 39 zuerst im US-Englischen auf, wahrscheinlich Ableitung quasi aus Snitch oder Snitchel. So.
Snitch, also, Snitch kenne ich auch hier irgendwie, wie hieß denn noch dieser?
Snatch.
Das war Snatch?
Schwein und Diamanten.
Ah ja, so hieß er.
Ich weiß, was in deinem Kopf vorgeht.
Dankeschön.
Snitch, ja. Eine Snitch ist eigentlich eine Verräter, so in der neuen Jugendsprache. Sowas. Aber Snitchel ist wie Schnipsel, also etwas Kleines, Abgeschnittenes.
Okay. Mhm.
Und die Idee ist dann quasi, etymologisch kann man das herleiten, dass jemand in kleinen emotionalen Fetzen reagiert. So.
Schön, ja, okay.
Also als Slangwort. Mhm. Und Wee ist halt altgälisch-nordisch vom schottischen Wee, also zurückgehend auf das englische Wag, so ein wenig, eine Kleinigkeit. Mhm. Wenn Scotty also sagt, Kirk sei in a wee bit of a snit, dann ist das Sprachkultur in einem Satz. Also schottische Untertreibung trifft auf amerikanisches Temperament. Das ist wirklich, ja, ich weiß nicht, wer sowas schreibt. Und ich weiß dann nie, ob James Doohan das einfach improvisiert hat, weil er so ein Sprach, der hatte so viel Spaß an Sprache.
Ja, 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 ja. Ja, und der war ja durchaus auch da sehr talentiert, ne?
Ja, ja, klar. Ja. Klingonisch entwickelt.
Ja.
Und auch, nicht romulanisch, vulkanisch.
Mhm. Genau. Ja, ich glaube auch.
Also
ja.
die ersten Worte natürlich, ne? Nachdem, dann hat dann irgendwann Wert weitergemacht mit Klingonisch. Jetzt fällt mir der Name nicht mal.
Ja.
Ihr wisst das alles.
Genau.
Mark.
Ruffalo.
Nee, der war's nicht. Anyway. ihr schreibt es in die Kommentare. Spock antwortet dann auf jeden Fall, dass Kirk ein Mann tiefer Emotionen sei.
Mhm.
Ja. Spock muss ja wissen, weil der ist kein Mann tiefer Emotionen.
Ja, und jetzt noch weniger seit Star Trek 2.
Genau, das hat er ja auch in der letzten Folge nochmal gespiegelt bekommen. Also in unserer letzten Folge, in den letzten 5 Minuten, hat er es nochmal gespiegelt bekommen, dass er zu wenig Emotionen für Kirk hat.
Ja,
richtig. Ja, und dann sagt Scotty, what else is new?
Ja, viel ja. Schönes.
Viel Schönes.
Ja.
Aber jetzt gehen wir noch mal irgendwo hin, wo wir schon sehr, sehr, sehr lang nicht mehr waren.
Oha, was kommt denn jetzt?
Zum Monterey Bay Aquarium.
Ja, richtig, genau. Aber es hat sich nichts verändert, das ist das Gute. Es ist früh morgens, so erscheint es mir. Aber das Setting ist noch genau das gleiche wie mittags, nachmittags, abends oder wann auch immer. Vor allen Dingen also, mit dem Typen, der davor steht und den Bürgersteig wässert.
Ja, den haben wir ja bis jetzt noch gar nicht gesehen. Da müssen wir gleich nochmal kurz rein.
Okay.
Also, es ist das Monterey Bay Aquarium, das wissen wir mittlerweile. In Filmlogik ist es das Cetacean Institute nach Sausalito.
Ja.
Erstmal müssen wir natürlich sagen, das ist definitiv Originalschauplatz, weil das sieht heute exakt genau so aus.
Ja.
So, auf der Wikipedia-Seite des Monterey Bay Aquarium ist ein Foto des Eingangsbereichs und man sieht wirklich keinen Unterschied. Absolut keinen Unterschied, bis auf den veränderten Schriftzug natürlich.
Ja.
Und es gibt jetzt einen Zebrastreifen. Da war vorher nur eine Haltelinie.
Okay.
Habe ich auch kurz recherchiert. Die Stadt Monterey hat erst Ende der 80er Jahre damit begonnen, systematisch Fußgängerüberwege im britischen Stil zu markieren. In den 70ern und frühen 80ern waren in Kalifornien meist so schlichte ein- oder zweilinig weiße Crosswalks üblich. So.
Okay. Mhm.
Also wie du heute auch ganz oft bei uns zum Beispiel in Ampeln hast, ne, dass einfach nur zwei Linien sind und dazwischen muss halt gehen. So.
Ja, verstehe ich. Mhm.
Genau. So, aber du hast schon gesagt, wer ist da wieder vor dem Eingang? Wieder einer, der den Gehsteig wässert.
Ja, sicher ist sicher.
Der Mann mit dem Schlauch.
Ja.
Er spritzt auf den Gehweg, auf die Mauer, auf Luft. Der Boden ist pitchnass schon. Er macht weiter. Ich glaube, der bekämpft die Dürre Kaliforniens persönlich.
Ja, absolut. Ja, der tut nichts für den Wassermangel, aber alles für die Dürre. Ja, gerade
was, was war die Regieanweisung? Was war die Regieanweisung? Mach was mit Wasser. Wir sind ja im Aquarium.
Genau. Ja, das muss auch draußen zu spüren sein, Leute. Da müssen wir irgendwie, da muss was passieren.
Vielleicht war es auch ein Statist, der dachte, Tätigkeit an sich ist schon Ausdruck.
Ja.
Vielleicht. Aber es ist schon erstaunlich, ne? Also wir haben einen Film hier, der über Kernhandlung dieses Films, ökologische Verantwortung, ne?
So. Ja.
Und dann steht da einer, der sinnlos, monoton, stoisch Wasser verschwendet.
So. Ja, im großen Stil.
Fast ein bisschen Kunst, ehrlich gesagt.
Ja. Und es ist auch wirklich absurd. Also es ist, ja, es ist wirklich absurd.
Ja, also es ist, der Mensch ist ein Ritualwesen. Er sieht die Katastrophe kommen, aber sein Schlauch bleibt an.
Ja. So sieht's aus.
Im Innenhof des Aquariums sind übrigens auch noch zwei Typen, die da einfach alles abschruppen, aber zumindest haben die keinen Schlauch.
So. Ja, aber es ist schon auch bemerkenswert, dass, dass da an dem ja jetzt auslaufenden Aquarium ein Typ den Außenbereich mit einem Mop wischt.
Ja.
Also da hätte man den Typen mit dem Schlauch ganz gut hinstellen können, finde ich. Aber ein Mob im Außenbereich auf Beton, naja gut, was? Wer bin ich der? Es mag auch Leute geben, die ihre Außenbereiche mit einem Mob abwischen.
Also wir merken auf jeden Fall, dass wir uns sehr, sehr viele Gedanken drüber machen. Ich glaube, wenn wir solche Fragen, keine Ahnung, Leonard Nimoy gestellt haben, warum ist da jemand mit einem Mob im Außenbereich des Aquariums? So. Da hätte der gesagt, why not?
Ja, genau. Why not?
So, jetzt aber zum eigentlichen Schockmoment. Also nicht, das ist nicht der Typ mit dem Schlauch. Der eigentliche Schockmoment von Gillian Taylor ist, die Wale sind weg.
So. Ja.
Sie rennt entsetzt wieder rein, nur um von Bob Briggs abgefangen zu werden, den sie ja hasst. Das hatten wir beim letzten Mal schon gemerkt, ja. Obwohl da irgendwie es so wirkte, als wären die ein bisschen zu vertraut. Und der sagt ihr dann, dass sie in der Nacht zuvor weggebracht worden sind, um eine Mob-Szene mit der Presse zu vermeiden. Und sie dachten außerdem, das wäre ja einfacher für sie, also für Gillian Taylor. So.
Ja, nicht gut. Nicht nee. Gut, nicht gut, ja.
Genau, und Taylor wird dann auch wirklich wütend und fängt an zu weinen und schlägt Briggs hart ins Gesicht,
ja.
Und nennt ihn du Hurensohn.
Ist eine harte Szene, ne? Hab ich auch gedacht, so, Alter, das ist eine harte Szene.
Ja. Ich habe mich kurz gefragt, ob das Son of a Bitch ein Problem mit dem PG-Rating wäre. Also es gibt ja dieses PG-Rating, ne?
Ja.
Und das hat einfach nur das Parental, wir nennen es ja das PG Parental Guidance, genau. Also wenn das Kinder gucken, dann sollten die Eltern dabei sein. Das ist alles, was da gesagt wird.
Okay, alles klar. Damit dann die Eltern erklären können, was denn so die...
Was ein Hurensohn
was ist. Was denn genau ein Hurensohn ist, genau.
Ja, keine Ahnung, ist es nicht. Ne? Also ich habe da nochmal geguckt, in Back to the Future, der ja ein Jahr früher rausgekommen ist, gibt es sogar mehrere Son of a Bitches.
Und ah, ja.
In Ghostbuster von 84 gab es Bastards und so weiter. Also das ist offensichtlich zu dieser Zeit kein Problem. Weißt du, wie das mit dem amerikanischen Rating-System läuft?
Nee, keine Ahnung.
Also das ist von der MPAA so. Und es erlaubt im PG-Bereich einzelne milde Flüche, solange sie nicht sexuell gemeint sind und nicht wiederholt sind. Das ist nicht, natürlich genauso transparent, wie es sich anhört.
Okay.
Mhm. Aber, also in den USA entscheidet halt über so Filmfreigaben keine staatliche Behörde, sondern ein privater Verband, die Motion Picture Association of America, mhm. Kurz MPAA. Das ist im Grunde, ist das Hollywoods eigene Selbstregulierungsinstanz. Das ist eine Handvoll Studios, die sich in den 60ern zusammengeschlossen haben und gedacht haben, naja, bevor uns der Staat sagt, was wir zeigen dürfen, sagen wir es lieber selbst.
Ja, okay.
Und deswegen haben die so ein Gremium gebildet aus ElternvertreterInnen, die bewerten, ob ein Film welches Rating der bekommt. Und es gibt mehrere Ratings, nämlich G. Also G heißt für alle. Das dürfen alle gucken, auch ohne Parental Guidance.
Ja, ja.
Dann Parental Guidance. Parental Guidance 13. Das heißt, naja, aber selbst mit elterlicher Kontrolle sollten unter 13 die Leute das schon nicht gucken. So.
Mhm.
Und dann gibt's R-Rated und NC-17. NC-17 heißt, der darf überhaupt nicht, also der sollte gar nicht geguckt werden.
Okay, ja.
Die Kriterien sind dabei sehr amerikanisch, also Gewalt geht oft durch, Sex und Flüche eher nicht.
Ja.
Und es gibt da so eine Grundregel, einmal Fuck ist okay, beim zweiten wird's R-rated.
Okay.
In Deutschland läuft das Ganze ja völlig anders. Ne? Also hier ist die FSK, die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, zwar auch formal eine Selbstkontrolle, aber die arbeitet ja im Auftrag des Jugendschutzgesetzes und die Altersfreigaben haben gesetzliche Wirkung. Das heißt, wenn die FSK ab 16 sagt, dann darf kein Kino dich mit 14 reinlassen.
Mhm. Okay. Mhm.
In den USA ist es andersrum. Das PG-13 ist nur eine Empfehlung, kein Gesetz, sondern eher so ein moralisches Ampelsystem. Die Studios nutzen es dann trotzdem halt wie eine Waffe, ne? Weil ein R-Rating bedeutet Millionen Verluste, weil Teenager wegfallen zum Beispiel.
Okay. Mhm.
Ja, also die MPAA ist kein Jugendschutzgremium wie die FSK-Kommission, sondern eine Mischung aus Wirtschaftsfilter und Kulturhüter, so ein bisschen.
Mhm. Okay, verstehe ich. Ja.
Ja. Offensichtlich ist Son of a Bitch kein Problem für die MPAA, weil es nicht sexuell gemeint ist. Und deswegen darf Jillian Taylor das und sie darf dann aus dem Institut stürmen und in ihren Truck steigen. Und nach kurzer Verzweiflungsphase fährt sie dann auch los. Ja.
Es ist wieder einer dieser Momente, wo ich dir sagen muss, dass ich vieles nicht verstanden habe von dem, was du gerade gesagt hast, aber
Ich
nicke und lächle an dieser Stelle, ja.
Das ist gut. Das muss an dieser Stelle reichen.
Ist in Ordnung.
Wir gucken noch mal zu jemandem, bei dem wir gefühlt seit 5 Folgen nicht mehr waren.
Ja.
Zulu.
Ja, stimmt. Aus dem Nichts kommt er zurück. Mensch, ja. Wie ein verlorener Sohn.
Zulu hat inzwischen den Helikopter, über den er vorhin mit diesem Piloten gesprochen hatte, und benutzt ihn, um die großen Plexiglasstücke zum Golden Gate Park zu transportieren, damit sie an Bord der Bounty installiert werden.
Was ein Riesengetöse ist. Und offensichtlich ja auch einzeln. Das heißt, die haben ja da, weiß ich nicht wie viele, aber auf jeden Fall mindestens schon mal 3 pro Seite. Also 6 solcher Dinger muss der, glaube ich, schon mal durch die Luft geflogen haben. Und das, das hat einen Eindruck hinterlassen. Und dass das sonst niemandem aufgefallen ist, fand ich schon interessant.
Ja, vor allen Dingen wegen ihrer Flugroute. Was ist dir dabei aufgefallen?
Sie fliegen auf jeden Fall quer über den Park.
Ja, das ist ja später, aber erstmal vorher siehst du so einen Flug über Wasser. Ist dir da was aufgefallen?
Ach so. Fliegen sie da nicht übers. Nee. Fliegen die da über den Hafen, also da, wo das Schiff, das Nuklearschiff ist? Nein.
Nee.
Nein. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee.
Ich hab mich mal ein bisschen durchgeklickt durch San Francisco Bay und dann irgendwann die Stelle gefunden, von der man genau das Bild sieht, was wir da sehen.
Ja.
Und damit ist mir klar, diese Szene ist von einem sehr, sehr berühmten Spot aus gedreht worden.
Okay.
Könntest du dir vorstellen, von welchem?
Von einem sehr, sehr berühmten Spot aus.
Ja.
Hollywood Hills.
Wir sind in San Francisco.
Ach so, Entschuldigung.
Hollywood Hills sind sehr weit
weg. Sehr weit weg, sorry.
Und daraus ist es nicht gefilmt. Das ist schon mal völlig klar. Nein, es ist ein sehr, sehr berühmter Spot.
In San Francisco.
Und ich geb dir noch einen Hinweis. Es ist ein Spot, auf den du aber heute sehr, sehr einfach drauf kommst. Früher wäre das sehr, sehr schwierig gewesen. Heute eher einfach.
Mhm. In San Francisco.
Mhm.
Militärgelände.
Nicht ganz.
Mhm. Mhm.
Ich habe noch einen Hinweis für dich.
Oh Gott. Ja.
Nicolas Cage war mal da.
Alcatraz.
Ja, genau.
Ah. Wo soll Nicolas Cage sonst gewesen sein? Ja.
Die Szene ist definitiv von Alcatraz ausgefilmt. Also wenn du dich in Street View nach Alcatraz stellst, dann, also erstmal kannst du das machen. Du darfst da offensichtlich mittlerweile hinfahren. Wahrscheinlich fahren da irgendwelche Pferden hin und dann kannst du sich ein bisschen umgucken und dann fahren die wieder zurück. Wenn du dich in Street View nach Alcatraz stellst und in Richtung San Francisco guckst, siehst du exakt die Skyline, die wir sehen, wenn dieser Hubschrauber da fliegt. Da stehen auch noch einige Gebäude von.
Wollte Trump nicht Alcatraz eigentlich wieder in Funktion setzen? War das nicht mal einer dieser Gedanken, die er hatte?
Ich weiß nicht, er hat doch Alligator Alcatraz, also dieses Konzentrationslager in den Sümpfen von Florida gebaut.
Ach, lass mal das lieber.
Ja. Also, wir haben also Alcatraz und blicken rüber nach San Francisco.
Mhm.
Alcatraz ist im Norden in San Francisco Bay. Ganz rechts wäre dann die Golden Gate Bridge.
Mhm.
Kannst du dir das ungefähr vorstellen, so von deinem Vorstellungsvermögen?
Ja, grob, ja.
Im Süden ist die Insel, auf der San Francisco liegt, also diese Halbinsel.
Ja.
Und du guckst dann von Alcatraz quasi auf diese Halbinsel. Das heißt, rechts liegt die Golden Gate Bridge und links ist die San Francisco Bay. So.
Mhm.
Und jetzt fliegt dieser Hubschrauber von rechts nach links. So ist diese Szene gedreht.
Mhm. Also eigentlich in Richtung Golden Gate Bridge.
Nee, von der Golden Gate Bridge aus in Richtung San Francisco Bay.
Stimmt, genau, ja.
Jetzt müssen wir mal gucken, was hier eigentlich passieren sollte. Also, Sulu fliegt von der Plexicorp zum Golden Gate Park.
Mhm.
Das war der Plan. Hm? So. Von den reinen Filmlocations her, das hatten wir auch mal geklärt, die Plexicorp-Szenen wurden im LA County in Torrance am Torrance Airport gedreht und die Park-Szenen im Park in LA. Also eigentlich fliegt der Hubschrauber im LA County rum. Anyway.
So. Okay.
Gucken wir mal in der Filmlogik. Die Original-Plexicorp war im Hafen von San Francisco. 650 Illinois Street.
Ja.
Wir wissen ja, mittlerweile ist die irgendwo nach Utah oder was gezogen. Das hatten wir irgendwie geklärt, ne?
Aber genau, ja.
Und ich erinnere mich baut jetzt diese Riesendinger wie in Berlin in diesem Hotel, wo der Tank dann irgendwann geplatzt ist. Ne?
So. Was war das denn? Adlon? Nee, ich weiß nicht mehr. Ja, aber in dem Hotel, genau.
Ja, genau. Anyway, früher war die im Hafen von San Francisco, 650 Illinois Street. Das wäre ungefähr auf der Höhe des Golden Gate Parks, etwa 4 Meilen weiter östlich. So.
Mhm. So.
Der Hubschrauber fliegt eher in den Osten. Und zwar, wo fliegt der? 6 Meilen weiter nördlich, nämlich da oben von Golden Gate Bridge in Richtung San Francisco Bay. So.
Mhm.
Das ergibt in keiner Logik irgendeinen Sinn.
Mhm.
Man muss also sagen, und das ist für mich so ein bisschen die finale Erkenntnis unserer heutigen Podcast-Folge.
Okay, du machst es groß, ja.
Dass Sulu offenbar nicht nur Probleme mit dem Scheibenwischer hatte, sondern auch mit der Navigation.
Aber mit dem Scheibenwischer offensichtlich.
Ja.
Man muss aber auch sagen, dass er offensichtlich angekommen ist. Ne? Also
ja.
Egal, was er getan hat oder wie er navigiert hat, er ist angekommen.
Dann möchte ich mit Leonard Nimoy sprechen und sagen, wenn er den Flug einfach andersrum gefilmt hätte, also von links nach rechts, also eher in Richtung Golden Gate Bridge, dann wäre es von der Filmlogik her zumindest etwas sinnvoller gewesen, weil tatsächlich, dann wäre er vom Osten in den Westen geflogen und das wäre ungefähr vom Plexicorp zum Golden Gate Park. Aber dass er von der Golden Gate Bridge aus wegfliegt, ergibt einfach keinen Sinn. Eigentlich hätten sie einen Flug über die Stadt drehen müssen. Aber dafür haben sie wahrscheinlich keine Genehmigung bekommen oder hatten keine Kohle dafür oder haben sich gedacht, naja gut, das wäre noch auffälliger gewesen, wenn wir ununterbrochen mit Plexiglasscheiben über die Stadt fliegen.
Ja.
Ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Ja. Aber jetzt rein geografisch muss man sagen, das war ein bisschen Quatsch.
Ja, verstehe ich.
Und allgemein, finde ich, hatten wir jetzt in den letzten 10 Minuten, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, wir haben relativ viel besprochen.
Wir haben, also, jetzt, ohne Scheiß, ne? Also das war, ich glaube, so viel Film haben wir schon seit sehr vielen Folgen nicht mehr besprochen.
Ja, genau, weil es jetzt eher die Action-Szenen sind, ja. Wo gar nicht so viel passiert, aber der Film wird so ein bisschen unkonzentriert, habe ich das Gefühl. Da sind so ein paar Fehler drin irgendwie.
Total. In den letzten Szenen. Total. Also es sind ein paar Fehler, es ist ein bisschen, ne, sloppy irgendwie, es ist irgendwie habe ich auch so das Gefühl gehabt und es geht ja noch so ein bisschen so weiter, dass man hier gerade, während ich vorher das Gefühl hatte, also nicht zuletzt durch dich, das Gefühl hatte, man hat hier wirklich auf sehr viele Details Wert gelegt und geachtet, dass das jetzt hier so ein bisschen ausfranst hier. Also ja. Natürlich hatten wir immer schon Sachen, ne, irgendwie mit irgendwelchen Himmelsrichtungen und Sachen, die zusammenliegen oder nicht zusammenliegen und so, das hat ja schon ein paar Mal nicht gestimmt, ne, aber
klar.
Es gab auch viele Details, die schon, wo ich schon das Gefühl hatte, da haben sich Leute Gedanken drüber gemacht.
Definitiv. Und da wird der Film ein bisschen sloppy, da müssen wir mal wirklich gucken in den nächsten 5 Folgen, ob sich das wieder so ein bisschen relativiert. Ne?
Ja.
Schauen wir mal. So.
Schauen wir mal. Ja. Das heißt, du willst damit sagen, dieser Podcast hat jetzt sein natürliches Ende erreicht, ja?
Ja, wir machen das jetzt ja wirklich, ne? Also wir sind jetzt eine gute Stunde unterwegs, ne? Eine gute Stunde Star Trek 4, das ist ja gerade unser Plan.
Ja,
ne?
So. Ja, ja. Eine gute Schnitte aus Star Trek 4 ist wie ein guter Tee oder sowas, ja.
Richtig,
genau. Einmal ein bisschen ziehen lassen, ja.
Ja, es zieht, genau. Tür zu, es zieht.
Was, soll ich jetzt die Tür zu machen oder was meinst du?
Nee, es ist alles gut, alles gut. Ich freue mich auf jeden Fall, bald wieder über Star Trek 4 zu sprechen und mal zu gucken, was die denn eigentlich mit diesen Plexiglasscheiben machen wollen. Keine Ahnung, ne?
Ja,
du. Man wird ja immer wieder überrascht auch.
Man benutzt sie auf jeden Fall. So viel kann verraten sein. Man benutzt sie.
Okay. Ja, gucken wir mal. Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal auch wieder Feedback reinnehmen. Das heißt, schreibt doch mal ein bisschen drunter, wie euch diese einstündige Ausflug in Star Trek 4 gefallen hat. Mhm.
Was aber auch zur Wahrheit gehört, ist, dass das ein bisschen dauern wird. Also das heißt, wenn ihr jetzt Feedback schreibt, dann müsst ihr euch ein bisschen gedulden, bis wir uns damit dann hier in diesem Podcast auseinandersetzen, weil wir, wie wir am Anfang schon angekündigt haben, natürlich jetzt erstmal uns wichtigeren Dingen, jetzt einfach nur zeitlich wichtigeren Dingen. Ich möchte nun wirklich keine Hierarchie aufstellen zwischen Star Trek-Serien und Filmen und überhaupt. Also, ne, ihr wisst schon. Also es kann einen Moment dauern, möchte ich nur sagen.
Mhm. Mhm. Also ich sehe, wir schaffen vor Weihnachten ohne Probleme mit Prodigy fertig zu werden übrigens gerade. Ich habe mal gerade durchgezählt.
Ach so, ja? Ja, was haben wir denn? Wir haben jetzt Anfang Oktober. Noch
ein paar Montage.
Ja.
Wir haben noch 10 Folgen mit Prodigy und wir haben noch ein paar Montage.
Und Weihnachten ist, zu Weihnachten ist das Weihnachtsgeschenk, dass Netflix es rauskickt, oder was?
Es ist, glaube ich, ein Neujahrsgeschenk, aber ja.
Ja, genau. Okay. Ja, dann ist doch alles gut.
Aber das soll euch gar nicht stören, ihr Star Trek 4 Enthusiastas. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf Alice im Wunderland.
Oh ja. Und es wird, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es jetzt vielleicht sogar hier und da ein bisschen schneller geht. Also, ne, ich meine, wir haben jetzt schon so viel Film besprochen wie schon lange nicht mehr. Und wenn ich jetzt so ein bisschen in die Zukunft gucke, da kommen auch wieder so ein paar Action-Szenen. Also man weiß ja nie, was du da noch alles so rausfischst, aber vielleicht schaffen wir ja noch mal so 6, 7, 8 Minuten, wer weiß.
Ich bin sehr, sehr zuversichtlich.
Wobei ich das auch bis ans Ende aller Tage mit dir machen könnte. Einfach nur über Star Trek 4 sprechen, warum nicht?
Ja, danach kommt Star Trek 5. Ne?
Das, ja genau, das motiviert auch noch ein bisschen über Star Trek 4 zu sprechen.
Nein. Warum braucht gerade ein Raumschiff? Diese Frage muss unbedingt geklärt werden. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.